This podcast is brought to you by LMU Munich.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Frühjahr 1819 besuchte Kronprinz Ludwig von Bayern mehrmals die Glyptothek, vor allem den Römersaal, der im Rohbau nahezu vollendet war, und den Saal der Muse, wo der Architekt Leo von Klenze mehrere antike Statuen hatte aufstellen lassen und probeweise Reliefs an den Wänden hatte anbringen lassen. Nicht alles fand die Zustimmung des Kronprinzen. Die Decke im Saal der Muse gefiel ihm nicht und auch die Präsentation der Antiken sagte ihm nicht so recht zu. Die Statuen wirkten auf ihn, als seien sie, Zitat, in die Ecken gedrückt. Im Ganzen aber überwog der positive Eindruck. Und vor allem stellte der Kronprinz erstaunt fest: Ich wundere mich, dass ich solche schöne, viele Antiken erworben. Kaum 14 Jahre war es her, dass der junge bayerische Kronprinz anlässlich seiner mehrmonatigen Italienreise die Liebe zur Kunst und seine Begeisterung für die griechisch-römische Antike entdeckt hatte. Mit bekannt energischem Tatendrang hatte er wenig später den Entschluss gefasst, selbst eine Antikensammlung aufzubauen und diese in einem eigens dafür errichteten Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und nun stand derselbe Mann in eben diesem Museum und wunderte sich über die Qualität und Anzahl seiner Antiken. Vielleicht ist dies nicht ganz so erstaunlich, wenn man bedenkt, wie diese Sammlung zustande gekommen war. Die wenigsten seiner Antiken hatte Ludwig persönlich erworben. Ein paar bei Gelegenheitsfunden in Rom, den Torso des sogenannten Ilioneus bei einem Privatsammler in Wien, mehrere Stücke aus dem Besitz des Fürsten Albani bei seinem Aufenthalt in Paris 1815. Für den systematischen Aufbau der Sammlung hatte es jedoch eine Reihe von Helfern bedurft und Ludwig hatte es verstanden, für seine Zwecke bayerische wie nicht bayerische Künstler und Diplomaten einzuspannen, die sich vornehmlich auf dem römischen Kunstmarkt nach Antiken für ihn umgesehen hatten. Nur einen Teil dieser Erwerbungen kannte Ludwig aus eigener Anschauung. Meist musste er sich mit Beschreibungen, mit Zeichnungen oder Kupferstichen zufrieden geben. Und erst mit der Aufstellung in der Glyptothek bekam er seine Kunstsammlung endlich zu Gesicht. Die Frage, wie der Aufbau der Antikensammlung in den ersten Jahren vonstatten ging, wie das Zusammenspiel zwischen Ludwig und seinen Kunstberatern und Agenten funktionierte, wer an den Erwerbungen beteiligt war und welchen Veränderungen die Kunstwerke im Lauf der Zeit unterworfen waren, soll im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Seine ersten Kunstagenten brauchte der bayerische Kronprinz nicht lange zu suchen, denn was lag näher, als mit dieser Aufgabe den Pfälzer Maler und Dichter Friedrich Müller zu betrauen, der ihn 1805 durch die antiken Städten und römischen Kunstsammlungen geführt hatte und ihn auch bei seinen ersten Ankäufen beraten hatte. Der bayerische Gesandte in Rom, Bischof Kasimir von Heffelin, bei dem Ludwig damals logiert hatte, erhielt Weisung, den Kunstmarkt im Auge zu behalten und Müller nach Kräften zu unterstützen. Diese Wahl war nicht unproblematisch. Müller hatte sich zwar einen gewissen Ruf als Antiquar und Kunstkenner erworben, sein eigentliches Fachgebiet aber war die Malerei. Heffelin wiederum verfügte zwar über den Status und das diplomatische Rüstzeug, um die Verhandlungen mit den Behörden zu erleichtern, etwa wenn es um Grabungskonzessionen oder Ausfuhrlizenzen ging. Er war aber nach Ausbildung, Werdegängen und Vorkenntnissen wenig qualifiziert für diese Tätigkeit. Zudem hatte der Kronprinz anfangs selbst keine klare Vorstellung davon, welchen Schwerpunkt seine Kunstsammlung haben sollte. Vorzüglich dem Kunstsinn Genüge leistend sollten die Antiken sein, so Ludwig an Müller. Womöglich rein erhalten, solche doch auch, die schön restauriert und es nicht zu sehr sind. Doch auch Fragmente herrlicher Werke für geringe Preise, wie auch Gegenstände, die mehr merkwürdig, verschmähe ich nicht. Was sollte man daraus anderes schließen, als dass dem Kronprinzen im Grunde jedes Kunstwerk recht war, solange es nur der Antike entstammte? Zu dieser Beliebigkeit in der Auswahl gesellte sich von Seiten Ludwigs eine drängende Ungeduld. Als der bayerische Finanzminister dem Kronprinzen auf Geheiß des Königs das erste und einzige Mal eine beträchtliche Summe für, Zitat, würdige Gegenstände des Bildhauerfachs zur Verfügung stellte, insgesamt handelte es sich dabei um 50.000 Gulden, wies dieser seinen Kunstagenten an, das Geld möglichst innerhalb der nächsten 3 Monate auszugeben. Noch fehlte Ludwig die Erfahrung, um einschätzen zu können, dass Qualitätvolles auf diese Weise kaum und falls doch, dann nur zu horrenden Preisen zu bekommen war. Dass Müller bei seinen Ankäufen weitgehend freie Hand hatte und keiner effektiven Kontrolle unterlag, gab dem Kronprinzen erst zu denken, als der nach Rom entsandte Münchner Galerieinspektor Georg von Dillis den Verdacht äußerte, der vermeintlich vertrauenswürdige Kunstagent hätte in Absprache mit den Verkäufern künstlich die Preise in die Höhe getrieben und für sich jeweils eine satte Provision abgezweigt. Anders konnte es sich Dillis nicht erklären, dass der Preis für die Kolossalstatue des Antinous aus der Sammlung Bratzky gerade in dem Moment um über das Doppelte stieg, als man sich schon handelseinig glaubte. 30.000 Scudi für eine einzige Statue auszugeben, kam jedenfalls nicht in Frage. Die Verhandlungen wurden abgebrochen und der Ankauf unterblieb. Misstrauisch geworden, überprüfte Dillis die bereits erworbenen Antiken und kam zu dem Schluss, dass kaum etwas davon der Sammlung des Kronprinzen würdig sei. Ein Urteil, dem sich Ludwigs spätere Kunstberater einhellig anschlossen. Ein Großteil dieser frühen Erwerbungen wurde bald darauf gegen andere Kunstwerke in Zahlung gegeben, unter anderem gegen die Statue des Silen mit dem jungen Bacchus in den Armen. Finanziell gesehen bedeutete dies für den Kronprinzen ein Verlustgeschäft und für den Aufbau der Sammlung einen herben Rückschlag. Aber Ludwig hatte aus dieser Erfahrung gelernt. Mittlerweile hatte er eine viel konkretere Vorstellung davon, was er wollte, nämlich eine Antikensammlung ersten Ranges, deren Qualität seinem Museum einen herausragenden Ruf in ganz Europa verleihen würde. Ludwig, der nach dem Verlust des Antinous hoffte, aus der Sammlung Bratzky zumindest andere Werke zu erwerben, kam zu dem Schluss, dass er seine Vorgehensweise ändern und den Kreis seiner Berater und Kunstagenten erheblich ausweiten musste. Diesmal ging er bei deren Auswahl wesentlich gründlicher vor. Nur wer ihm von mehreren Seiten als kenntnisreich, urteilsfähig und vertrauenswürdig empfohlen worden war, dürfte ihn künftig bei seinen Ankäufen beraten. Jede antike Skulptur, jedes Bassorelief, jede Vase und jede Büste musste grundsätzlich durch mehrere Fachleute geprüft und bewertet werden. Und erst wenn diese mehrheitlich den Ankauf empfahlen, wurden Verhandlungen aufgenommen. Für die Bewertung eines Kunstwerks hatte der Kronprinz klare Kategorien vorgegeben, nämlich vortrefflich, ausgezeichnet schön, schön, mittelmäßig und schlecht. Insgesamt ein scheinbar ebenso einfaches wie perfektes System, das willkürliche Spontanankäufe unmöglich machte und jede Entscheidung an das vergleichsweise objektive Urteil kompetenter Fachleute und vor allem an die letztendliche Zustimmung des Kronprinzen band. Wenn man grundsätzlich mehrere Kunstberater gleichzeitig mit Nachforschungen betraute und um ihr Urteil bat, konnte man freilich nicht erwarten, dass diese Kooperation reibungslos ablief. Zum engeren Kreis dieser Berater gehörte zum einen der Allgäuer Bildhauer Konrad Eberhard, der sich seit 1805 mit einem bayerischen Stipendium zur Weiterbildung in Rom aufhielt. Zum anderen der Würzburger Bildhauer und Maler Johann Martin Wagner, ebenfalls bayerischer Pensionär, der 1810 mit dem geheimen Auftrag in Rom eintraf, den sogenannten barberinischen Faun zu erwerben. Zur Seite stand ihnen der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen, dessen Werk Ludwig überaus schätzte und der einen herausragenden Ruf als Künstler wie Antikenkenner genoss. Ergänzt wurde dieses Trio immer wieder durch Georg von Dillis, durch den Maler Johann Christian Reinhardt oder etwa den in preußischen Diensten stehenden Bildhauer Christian Daniel Rauch. Bis nun alle unter größtmöglicher Diskretion und Geheimhaltung ihres Auftraggebers die Adelspaläste, die Villen, die Bildhauer- und Restauratorenwerkstätten, die Ateliers der Kunsthändler und die neuesten Ausgrabungsstätten auf lohnende Antikenangebote hin durchforstet hatten, konnte einige Zeit vergehen. Zumal, wenn der vielbeschäftigte Thorwaldsen mit von der Partie war, über den Ludwig ohnehin nicht nach Belieben verfügen konnte und dessen florierende Werkstatt ihm wenig Zeit für anderes ließ. Zu einem einhelligen Urteil gelangte die Gruppe der Kunstberater auch nicht ohne weiteres, was Ludwig akzeptierte, solange ihm dafür triftige Gründe genannt wurden. Bei der Statue des Nero als Herkules war man sich einig. Ebenso bei den meisten Kunstwerken aus den Sammlungen Barberini, Braschi oder Giustiniani. Aber schon beim Discobol aus der Sammlung Massimi gingen die Meinungen auseinander, ob man den Ankauf empfehlen sollte und welches Maximalgebot dabei auf gar keinen Fall überschritten werden sollte. Während seine Berater noch diskutierten und Ludwig überlegte, fand sich ein anderer Interessent, der einen höheren Preis zu bieten bereit war. Es blieb nicht bei diesem Einzelfall. Der römische Antikenmarkt war heiß umkämpft und zahlungskräftige Konkurrenten wie etwa Lucien Bonaparte oder dessen Onkel Kardinal Fesch konnten den bayerischen Kronprinzen mühelos um ein Vielfaches überbieten. Ob ein Kunstwerk das Prädikat vortrefflich verdiente, ob es ausgezeichnet schön oder nur schön war oder ob man es gar als mittelmäßig oder schlecht bewerten musste, hing von seiner künstlerischen Einordnung, seinem Erhaltungszustand, dem Grad und der Qualität späterer Überarbeitungen ebenso ab, wie vom Vergleich mit thematisch ähnlichen Darstellungen. Dies setzte nicht nur ein profundes Wissen über die antike Kunst im Allgemeinen und die zeitgenössischen antiken Sammlungen im Besonderen voraus, sondern auch ein geschultes Auge. Musste man noch nachträgliche Ergänzungen oder Fälschungen vom Original unterscheiden können. Eine Fähigkeit, die Wagner bei dem Bildhauer Christian Daniel Rauch ebenso schmerzlich vermisste wie generelles Urteilsvermögen und Verhandlungsgeschick. Auch an Thorwaldsen, der das besondere Vertrauen Ludwigs genoss, fand Wagner einiges auszusetzen. Zitat: Sein Urteil würde mir, wenn er unparteiisch wäre und man sich auf ihn verlassen könnte, sehr wichtig sein. Allein er widerspricht sich von einem Tag zum anderen und ist sich selbst nicht mehr geständig, dessen er sich kurz zuvor geäußert hat. Selbst wenn einem Kunstwerk kein hoher künstlerischer Wert zugebilligt wurde, wie etwa dem Satyrknaben mit dem Weinschlauch, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es nicht zum Ankauf empfohlen worden wäre. In Ludwigs Beraterriege herrschten recht unterschiedliche Auffassungen darüber, was der Anschaffung lohnte. In Übereinstimmung mit dem Kronprinzen, der sich gegebenenfalls auf eine kleine Sammlung von höchster Qualität beschränken wollte, erklärte Wagner, dass es, Zitat, vorteilhafter sei, wenig, aber gute Sachen anzukaufen, als einen Haufen, der zu nichts dient. Bertel Thorwaldsen setzte dem entgegen, Zitat, es ist beinahe unmöglich, dass in einer Sammlung antiker Bildhauerei alle Werke von einem gleich vollkommenen Werte sein können. Teils wegen der Verschiedenheit der Gegenstände, die in dieselben aufgenommen werden müssen, teils in Hinsicht auf die Kunstepochen, der sie ihr entstehen, ihre Vollkommenheit und ihren Verfall verdanken und die bei einer ähnlichen Unternehmung niemals vernachlässigt werden dürfen. Ferner wird das Vollkommene an der Seite des Mittelmäßigen im rechten Lichte und wahren Werte erscheinen und seinen Rang mit desto ungeteilterem Beifall behaupten. Was auch immer Wagner, Thorwaldsen, Rauch oder Eberhard zugunsten eines bestimmten Kunstwerks vorzubringen hatten oder gegebenenfalls auch dagegen, die Entscheidung über Ankauf oder Verzicht fällte letztlich der Kronprinz. Die Verhandlungen mit dem jeweiligen Besitzer zu führen, war Wagners Aufgabe. Eberhard, der, wie Wagner befand, zu gutmütig, zu moralisch und daher für Geschäfte mit Italienern prinzipiell ungeeignet war, verwaltete das Geld und war für die Finanzabwicklung zuständig. Und Thorwaldsen wurde spätestens ab dem Zeitpunkt nicht mehr allzu genau in die Pläne des Kronprinzen eingeweiht, an dem Wagner berichtete, dass der Däne enge, ja geradezu freundschaftliche Kontakte zu Ludwigs schärfsten Konkurrenten unterhielt und diesen absichtlich oder aus Versehen Insiderinformationen zuspielte. Über die am besten geeignete Art, Ankaufsverhandlungen zu führen, gingen die Meinungen immer wieder auseinander. Wo Ludwig sich partout nicht in Geduld fassen wollte oder konnte und sich von einem hohen Einstiegsgebot einen klaren Vorteil versprach, zog Wagner es vor, eher gemäßigtes Interesse zu zeigen und den Verkäufer stattdessen durch geduldiges, unnachgiebiges Falschen zu zermürben. Die Taktik war zwar häufig erfolgreich, aber auf diese Weise konnten Jahre vergehen, bis endlich ein Kunstwerk erworben wurde. In Fällen wiederum, in denen Ludwig sich seiner Beute sicher wähnte und unbesorgt vor jedweder Konkurrenz in aller Ruhe abwarten zu können glaubte, sprach sich Wagner für entschiedenes, rasches Vorgehen aus. Nur hin und wieder erhielt er eine Generalvollmacht, wesentlich häufiger aber detaillierte, jede noch so unwahrscheinliche Eventualität berücksichtigende Anweisungen sowie die strikte Auflage, in jedem Fall erst noch einmal nachzufragen, ehe er aktiv wurde. Über einer solchen Anfrage nach München und dem Eintreffen der Antwort in Rom verstrichen oft mehrere Wochen. Manch günstige Gelegenheit blieb infolgedessen ungenutzt. Letztlich aber bewies Wagner meist ein untrügliches Gespür für den richtigen Augenblick und schaffte es im Regelfall auch, einen für Ludwig annehmbaren Preis herauszuhandeln, immer strikt nach dem Motto, dass, Zitat, eine wirklich gute Sache nie zu teuer sei, eine mittelmäßige oder schlechte hingegen auch um den geringsten Preis. So gesehen waren die 3.500 Scudi, die Wagner für die Medusa Rondanini ausgegeben hatte, zweifellos eine lohnende Investition. Die Zusammenarbeit unter den Kunstberatern verlief zwar nie reibungslos, insgesamt aber sehr erfolgreich. In den Werkstätten und Lagerräumen, in denen man die Antiken bis zu ihrem Transport nach München untergebracht hatte, wurde der Platz knapp. Ein neues Magazin musste gesucht werden, das nicht nur Raum für rund 100 Statuen bieten sollte, sondern vor allem auch für die Bildhauerarbeiten, die notwendig waren, um die oft nur fragmentarisch erhaltenen oder unzureichend restaurierten Antiken zu ergänzen. Sie in diesem Zustand zu belassen, wäre niemandem in den Sinn gekommen. Es war allgemein übliche Praxis, durch Vervollständigung einer Antike deren Qualität und materiellen Wert zu steigern. Dillis, der Münchner Galerieinspektor, hatte zwar frühzeitig rigoros gefordert, Zitat, man muss für ein Museum nur echt klassische Kunstwerke auswählen, welche keine große Restauration bedürfen. Die restaurierten Kunstwerke verlieren sehr an Wert. Aber mit dieser Meinung stand er weitgehend allein da. Wagner befürwortete Ergänzungen, wenn, Zitat, solche unumgänglich notwendig und für die Sache eine offenbare Verbesserung dadurch zu erwarten steht. Im gleichen Atemzug stichelte er gegen den Übereifer seines Kollegen Rauch. Zitat, Rauch ist sehr für das Restaurieren und würde gern alle Statuen noch einmal von Neuem ergänzen, bloß um sie restaurieren zu können. Er kömmt mir vor wie ein braver Chirurgus, der seiner Geschicklichkeit zu gefallen öfter einen Schnitt tut, wo man der Sache ohne denselben hätte abhelfen können, bloß um Gelegenheit zum Schneiden zu haben. In jedem Einzelfall musste neu entschieden werden, wer die Fähigkeiten und das handwerkliche Geschick besaß, um dieses spezielle Kunstwerk zu ergänzen. Ob dies überhaupt vertretbar war oder ob man befürchten musste, die Originalsubstanz dadurch zu stark zu schädigen. Natürlich war der ursprüngliche Zustand nicht wiederherzustellen. Allenfalls ließ sich durch den Vergleich mit thematisch ähnlichen Darstellungen oder antiken Vasenbildern eine gewisse Vorstellung davon gewinnen, wie das Kunstwerk ursprünglich ausgesehen haben könnte. Neben Eberhard, dem man zu Übungszwecken zunächst nur geringfügige Ergänzungen vornehmen ließ, Rauch sowie einigen italienischen Bildhauern, setzte Ludwig vor allem auf Bertel Thorwaldsen, etwa als es darum ging, die Statue des Alexander Rondanini zu überarbeiten. Die Ergänzung aus dem späten 18. Jahrhundert, die Alexander als Redner zeigte, weckte angesichts der damit nicht völlig zu vereinbarenden Körperhaltung Zweifel. Damit beauftragt, eine stimmigere Lösung zu finden, stellte Thorwaldsen Alexander als einen sich mit Öl salbenden Athleten dar. Beide Interpretationen lassen Fragen offen. Vor allem aber belegen sie anschaulich, wie sehr sich das Erscheinungsbild und der Charakter eines antiken Kunstwerks durch derartige Restaurierungsversuche verändern konnte. Heute nähern sich die Antiken der Glyptothek wieder stärker ihrem Originalzustand an. Die Authentizität eines Kunstwerks genießt mittlerweile einen deutlich höheren Stellenwert, selbst wenn dieses nur unvollständig erhalten ist. Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurden daher viele der Ergänzungen späterer Jahrhunderte entfernt. Thorwaldsens künstlerisches Verständnis der Antike ebenso wie sein Geschick in der Marmorbearbeitung waren unter seinen Zeitgenossen unbestritten. Für Ludwig lag es folglich nahe, ihn mit der Rekonstruktion der Gibbes-Skulpturen des Aphaya-Tempels auf Aegina zu betrauen, an der allerdings auch Wagner und andere maßgeblich beteiligt waren. Die Ankaufs- und Restaurierungsgeschichte der Ägineten, ihre ganzen Dramatik darzustellen, fehlt hier leider die Zeit. Die Glyptothek, das wurde schon erwähnt, hat diesem Thema derzeit eine eigene Ausstellung gewidmet. Der ludovizianische und der heutige, deutlich veränderte Zustand der Skulpturen lassen sich daher direkt miteinander vergleichen. In aller Kürze sei hier nur festgestellt, dass sich die Ägineten ohne Johann Martin von Wagner heute höchstwahrscheinlich in Frankreich befinden. Nachdem sich die Nachricht von dem spektakulären Fund auf Aegina und dessen anstehender Versteigerung verbreitet hatte, fiel es Wagner zu, das Gebot des Kronprinzen persönlich zu überbringen. Seine Reise führte ihn über Korfu nach Zante, von dort aus nach Athen und wieder zurück, über stürmische Meere und durch karge, unwirtliche Landstriche. Er erlitt mehr als einmal beinahe Schiffbruch, wurde ausgeraubt, in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, er verbrachte mehrere Wochen in Quarantäne und kehrte erst über ein Jahr später wieder nach Rom zurück. Aber er sicherte Ludwig den Besitz der Ägineten. Dieser Erfolg, den Wagner unter schwierigsten Bedingungen und mehr oder weniger auf sich allein gestellt erzielt hatte, dürfte erklären, warum ihm unter den römischen Kunstagenten Ludwigs zunehmend eine Monopolstellung zuwuchs. Problematisch an seiner Entsendung nach Griechenland war allerdings, dass man die Verhandlungen um bestimmte Kunstwerke unmöglich ruhen lassen konnte, bis Wagner zurückkehrte. Insbesondere im Fall des barbarinischen Fauns wäre dies fatal gewesen. Die Skulptur war die begehrteste Trophäe auf dem römischen Kunstmarkt und seitdem Wagner im Juni 1810 von Ludwig den streng geheimen Auftrag erhalten hatte, den Faun zu erwerben, hatte er praktisch keine ruhige Minute mehr gehabt. Mit einer an Besessenheit grenzenden Hartnäckigkeit hämmerte ihm Ludwig wieder und wieder ein, der Faun muss mein werden. Jahrelang kämpfte sich Wagner durch mehr oder weniger fruchtlose Verhandlungen, immer auf der Hut vor der übermächtigen Konkurrenz und immer behindert durch die für alle Beteiligten nahezu undurchschaubaren Besitzverhältnisse. Die Erben des Hauses Barberini beanspruchten die wertvolle Skulptur als unveräußerliches Fideikommiss ihrer Familie für sich. Ebenso aber auch der Kunsthändler, der sie Jahre zuvor erworben hatte, sich seinerseits aber erst mit seinen früheren Teilhabern einigen musste. In der Eigentumsfrage stand jeder gegen jeden. Es wurde gestritten, verhandelt, intrigiert und prozessiert. Und gerade als Wagner im Spätherbst 1812 nach Griechenland aufbrach, begann sich die verworrene Rechtslage zu klären. Es blieb daher Konrad Eberhard überlassen, die von seinem Kollegen behutsam eingefädelten Verhandlungen weiterzuführen und dafür zu sorgen, dass sich die Waagschale zugunsten des Kronprinzen neigte. Ganz so schnell wie erhofft ging es dann doch nicht. Für die näheren Einzelheiten sei auf Raimund Wünsche verwiesen. Aber schließlich gelang es, die Skulptur für die Summe von 8.000 Scudi zu erwerben. Wagner blieb viel Zeit, diesen Umstand zu bedauern, denn wenig später wurde die schon sicher geglaubte Ausfuhrerlaubnis für den Faun widerrufen. Die Statue wurde konfisziert und erst nach endlosen Verhandlungen, Behördengängen und der Einflussnahme mehrerer hochstehender Persönlichkeiten zurückerstattet. Bis man dann endlich die Genehmigung erhielt, den Faun nach München zu bringen, vergingen noch einmal mehrere Jahre, in denen Wagner schier verzweifelte. Zitat: Es scheint der Fluch Gottes auf dieser Statue zu liegen. Nichts will gelingen und der gute Erfolg wird jedes Mal durch ein unerwartetes Ereignis zernichtet. Im Winter 1819 war es dann endlich soweit. Die Behörden gaben ihr Einverständnis und ohne viel Federlesens schickte Wagner den Faun auf die lange und gefährliche Reise nach München. Danach meldete er mit einem Stoßseufzer der Erleichterung, dass, Zitat, dieser Unglücksvogel aus meinen Händen ist. Wagner setzte seine Tätigkeit für den Kronprinzen fort, wenn auch unter veränderten Vorzeichen. Rauch war längst nach Berlin zurückgekehrt, Eberhard wurde nach München berufen, Thorwaldsen gab nur noch höchst sporadisch sein Gutachten ab. Mit der Einbeziehung Klenzes in die Planung der Glyptothek und der Festlegung des museologischen Konzepts konkretisierten sich die Anforderungen, welche Antiken noch benötigt wurden. Die Suche wurde zielgerichteter. Wagner dürfte durchaus klar geworden sein, wie unentbehrlich er mittlerweile war. Dennoch übte er sich in Bescheidenheit, als er 1818 anregte, ihn als festen, vorzugsweise besoldeten, Kunstagenten in Rom zu installieren. Zitat: Ich würde vielleicht nicht am unrechten Platze stehen und dem Staat in vieler Hinsicht nützen können. Bayern wird immer jemanden in Rom nötig haben, sowohl was die ins Kunstfach einschlagende Geschäfte betrifft, als zu genauerer, unmittelbarer Verbindung mit dem Sitze der Künste selbst. Ein Kunstagent in Rom wird für Bayern mehr Nutzen bringen als ein Handelsagent in Neapel. Die Glyptothek mag den Wandel der Zeit nicht unverändert überdauert haben. Der prunkvolle architektonische Rahmen mag gewichen und das Erscheinungsbild der Antiken ein etwas anderes geworden sein. Doch was den Nutzen von Wagners Tätigkeit betrifft, wird man ihm wohl recht geben und Ludwig I. von Bayern noch im Nachhinein zur Wahl seiner Kunstagenten beglückwünschen müssen. Herzlichen Dank.